Eine Predigt zur Entpflichtung eines Pastors also. Eine Predigt vielmehr zu deiner Entpflichtung, lieber Joachim Piepers-Gerdes oder eben Jopi. Was soll man da sagen? Welches Thema soll man setzen? Wie wird man deinem Dienst gerecht? Du hattest dich an einen Besuch bei einem Ruhestandskollegen erinnert. Im Gespräch mit ihm hattest du gesagt, dass die Berufung in den geistlichen Dienst nicht mit dem Eintritt in den Ruhestand aufhört. Hast du ihm weitergegeben. Und außerdem hattest du gesagt, wichtig wäre es für dich, dass du auch weiter im Leben immer eigentlich ein Lernender bleibst. Berufung hört nicht auf und ein Lernender willst du bleiben. Da können wir gereift sein, wie wir wollen. Das Lernen hört nie auf. Mein Vater, der auch Pastor war und den du als Kollegen kanntest und kennst, als du in Kamen Herrenpastor warst, da war er in Hagen und ihr wart in einem regionalen Pastorenkreis zusammen. Also mein Vater sagte, du wirst alt wie eine Kuh und lernst immer noch dazu. Du hast es etwas schöner ausgedrückt und kultivierter, du bleibst ein Lernender. Das ist schön so. Außerdem hattest du mal einen Wunschvers für deine Entpflichtungspredigt genannt. Allerdings hast du diesen Vers auch wieder vergessen. Und ich ehrlich gesagt auch. Aber Sieglinde Saathoff hatte ihn noch auf dem Schirm. Philipper 3, Vers 13. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, schreibt Paulus. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. So heißt es da und so haben wir es eben sogar singen können. Schön, wenn das ein in den Ruhestand gehender Pastor als Vers wählt. Da ist jemand, der von sich sagt, er hat es noch nicht ergriffen. Er vergisst, was war und streckt sich nach Neuem aus. Ein entpflichteter Pastor ist also noch nicht auf dem Abstellgleis. Da geht noch was. Es geht noch etwas, weil da vorne etwas ist, nach dem man sich ausstrecken kann. Aber willst du wirklich vergessen, was hinter dir liegt? All die Dienstorte und die Erfahrungen, die du machen durftest? Ich denke, diesen Vers aus dem Philipperbrief darf man nicht isoliert verstehen. Paulus schrieb vorher davon im Philipperbrief, wie er ohne Christus gelebt hat. Dass er von guter jüdischer Abstammung war, dass er das Gesetz kannte und befolgte, dass er sich auch gut damit fühlte. So gut, dass er Leute, die andere Akzente setzten, als er mit hohem Engagement verfolgte. Das will er vergessen. Das will er vergessen, weil das kein angemessenes Leben vor Gott war. Er hatte dann seinen Herrn Jesus Christus kennengelernt. Es geht ihm nicht darum, seine Glaubens- und Dienstgeschichte auszublenden, sondern es geht ihm darum, sich am Herrn Jesus Christus, den er erkannt hat und in dessen Dienst er nun steht, voll zuzuwenden. Aber wie gesagt, diesen Vers hatten Jopi und ich ja sowieso schon vergessen. Und zwischenzeitlich war ich auch schon anderweitig unterwegs auf der Suche nach einem Text für die Predigt für den heutigen Sonntag. Es ist ja auch überhaupt so, dass es keine Privatpredigt für dich sein soll, sondern eine Gemeindepredigt für uns alle heute Morgen. Was ist eigentlich der diesem Sonntag zugeordnete Predigttext, fragte ich mich und schaute nach. Ach, das ist ja mal spannend. Es ist dieser Text hier. Hört doch mal. Ich lese aus Lukas 10, ab Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, »Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll.« Aber der Herr antwortete, »Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das wird ihr niemand mehr wegnehmen.« Diese Geschichte beginnt ganz unspektakulär. Jesus ist in unserer Geschichte unterwegs, das ist er ja öfter, er ist nun mal ein Wanderprediger. Sein Weg jetzt ist allerdings ein besonderer Weg. Es ist der Weg, der nach Jerusalem führt. Wir hatten im Wochenspruch schon davon gehört. Der Weg, der ihn letztlich ans Kreuz bringen wird. Das Kreuz wartet in Jerusalem auf ihn. Letztlich wird er dort ans Messer seiner Feinde gebracht werden. Wir leben eben in der Vorpassion. In der neuen Woche werden wir die Passionszeit beginnen. Eine Zeit, die nachdenklich stimmt. Manche fasten dann, damit sie nicht so abgelenkt sind und zur Besinnung kommen. Und wer da Tipps braucht zum Thema Fasten, ist bei Pastor Jopi an der richtigen Stelle, denn der hat Erfahrung mit dem Fasten. Jedenfalls nähert sich Jesus auf seinem Weg einem Ort und kommt in diesen Ort hinein. Der Ort wird nicht benannt. Im Evangelium nach Johannes wird das Haus der Martha in Bethanien angesiedelt. Bethanien ist ein Ort dicht bei Jerusalem. Das wird hier aber nicht gesagt. Und damit rückt die Sache dichter an uns heran. Es geht da nicht mehr so sehr um ein geschichtliches Ereignis an einem bestimmten Ort. Dieser Ort könnte überall sein. Er wird ja nicht genannt. Das Haus, in das Jesus kommt, könnte also auch dein Lebenshaus sein. Martha wird ja sogar zuerst auch nicht bei Namen genannt. Es wird einfach von einer Frau berichtet und so wird sie in die Geschichte eingeführt. Diese Frau macht ihr Haus für Jesus auf. Nimmst du Jesus auch als Gast bei dir auf? Nimmst du Jesus in dein Lebenshaus auf? Es kann nämlich zu einer Begegnung zwischen ihm und uns Menschen kommen. Bei Martha, deren Namen wir jetzt übrigens erfahren, jetzt wo sie sich Jesus öffnet, bei Martha war das so. Es war nicht Jesus, der Martha besuchen wollte. Solche Geschichten gibt es ja auch. Denkt an Zachäus zum Beispiel, bei dem Jesus zu Gast sein wollte. Er hat sich quasi bei dem Zachäus selber eingeladen. Hier ist das anders. Hier wird Martha selbst aktiv und öffnet Jesus ihre Tür. Ohne Martha gäbe es diese Geschichte gar nicht. Und ohne diesen Impuls, Jesus aufzunehmen, hätte Maria auch nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu Jesu Füßen zu setzen, zumindest nicht so, wie wir es in der Geschichte dann anschließend hören. Maria war nämlich auch in dem geöffneten Haus. Sie war Marthas Schwester. Sie setzte sich zu Jesus und hörte ihm zu, während Martha für eine angenehme Atmosphäre im Haus sorgte und vielleicht auch schon eine Kleinigkeit zu essen vorbereitete. Bis dahin ist alles herrlich unkompliziert. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, er findet im Haus der Martha eine offene Tür, der Ort wird atmosphärisch bereitet und es gibt auch schon Gelegenheit, den Gast zu Wort kommen zu lassen. Jesus kann in diesem Haus wirklich da sein und das ist schön. Nur so ganz schön bleibt es leider dann nicht. An einem kleinen Wörtchen in unserem Text kippt die ganze Geschichte. Es ist das Wörtchen aber. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Das lesen wir im Kontrast zum Sitzen und Hören von Maria. Das Wörtchen aber zeigt an, dass es hier nicht um eine häusliche Idylle geht, in der die eine gerne wirtschaftet und die andere sich in Ruhe schon mal dem Gast widmet. Die Sache spitzt sich zu. Martha wendet sich an Jesus. Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Martha platzt der Kragen. Man muss sich das bildlich vorstellen. Jesus sitzt da mit Maria und Martha kommt jetzt einfach dazu und spricht mit ihm über ihre Schwester, aber ohne mit Maria selbst zu reden. Das ist hart. Und hart ist auch, dass sie ihre Schwester nicht beim Namen nennt. Sie spricht nicht von Maria, sondern von ihrer Schwester. Das ist doppelt distanziert. Sie spricht in Marias Gegenwart über ihren Kopf hinweg, ohne mit ihr zu reden und nennt sie nicht mal mit Namen. Und inhaltlich wird klar, worin die Distanz besteht. Martha fühlt sich von ihrer Schwester in allem allein gelassen. Und jetzt soll Jesus einschreiten und Maria aktivieren. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jetzt ist es klar. Hier werden zwei Formen gegenübergestellt, in denen man mit Jesus zusammen sein kann. Und diese beiden Formen sind dir nicht unvertraut, lieber Jopi. Sie sind für uns Menschen im pastoralen Dienst immer von Bedeutung, beziehungsweise der Kontrast dieser beiden Formen. Wir sehen auf der einen Seite nämlich die aktive, dienende Martha und auf der anderen die passive, hörende Maria. Und die beiden können beispielhaft sein für zwei Lebensformen. Diese Lebensformen wurden in der mittelalterlichen Theologie als Vita activa und Vita contemplativa bezeichnet. Die eine Lebensform ist also die aktive. Da tun Menschen etwas. Sie sind beschäftigt mit diesem und jenem. Jedenfalls gibt es für sie etwas zu tun und sie packen es auch an. Die andere Lebensform ist die kontemplative, also die betrachtende. Da kommen Menschen zur Ruhe und werden in der Betrachtung von Texten und Bildern oder einfach auch im Schweigen und Ruhen vor Gott beschenkt. Wie das wohl bei uns aussieht, zusammen mit Jesus in unserem Lebenshaus. Wenn wir Jesus unsere Lebenstüren öffnen, was schließt sich denn dann an? Geht es da mehr um Ruhe oder mehr um Aktion? Wie sieht unser Leben mit Jesus aus? Oder eben auch, wie ist das im pastoralen Dienst gewesen, lieber Jopi? Und wie wird es bleiben, wenn du jetzt in den Ruhestand gehst? Das Spannende an unserem Text ist seine Verbindung mit dem vorangehenden Text, wenn man in der Bibel liest. Direkt vor der Szene im Haus der Martha wird uns im Evangelium nach Lukas die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Wir wissen, in dieser Geschichte fällt ein Reisender unter die Räuber und wird schwer verletzt. Sowohl ein Priester als auch ein Levit, also zwei Geistliche, kommen vorbei und helfen dem Überfallenen nicht. Dann kommt ein dritter Mensch, ein Samariter, vorbei und der ist zur Hilfeleistung bereit. Er wird von Jesus als beispielhaft hingestellt, dieser Samariter. Jemand, der anpackt. Und im Zusammenhang geht es um die Frage, wie man das ewige Leben bekommt. Das ist also keine banale Frage, das ewige Leben steht auf dem Spiel. Und jetzt dann unser Text und er verschiebt den Akzent. Maria, die Hörende, hat das gute Teil gewählt und zwar im Kontrast zur dienenden Martha. Was soll man denn jetzt eigentlich glauben? Das Schöne an den neutestamentlichen Geschichten ist ja, dass sie Geschichten sind. Das heißt, sie haben jeweils einen bestimmten Anhaltspunkt und sprechen in eine bestimmte Lebenssituation hinein. Unser Leben ist ja mal so und dann auch wieder anders. Deswegen braucht es auch unterschiedliche Hinweise, um mit dem Leben klarzukommen. Insofern ist es interessant zu hören, was Jesus nach seiner Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter sagt. Unsere Geschichte, die sich im Haus der Martha abspielt, liefert da einen Kontrast. Nicht nur, weil sie eine Geschichte ist, die sich in einem Haus abspielt, während die Geschichte vom barmherzigen Samariter draußen auf dem Weg war. Es tut wieder einmal gut, genauer hinzugucken. Oft sind es in den biblischen Texten kleine Worte, die wichtige Hinweise auf das Leben bieten. Jesus sagt, Martha, Martha, du bist so besorgt. Er macht das, was Martha in Bezug auf ihre Schwester nicht mehr kann. Er nennt sie beim Namen. Und zwar gleich doppelt. Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Das ist Beschreibung, das ist aufmerksame Beobachtung ihres Tuns. Es ist keine Schimpfe. Es ist auch keine Distanzierung. Jesus gibt Martha die Chance, auf ihr Leben zu blicken. Sie kann in ihrem Tun innehalten und schauen, was eigentlich los ist mit ihr. Sie kann ihre eigene Aktivität wahrnehmen und dann auch beurteilen. Und dann fügt Jesus hinzu, eines ist notwendig. Was dieses eine ist, sagt er nicht klar, aber er sensibilisiert Martha für die Frage, was denn eigentlich wirklich notwendig, was eigentlich sinnvoll ist. Und wieder sind wir gleich mitgefragt, was halten wir denn eigentlich für notwendig? Worum geht es uns denn eigentlich wirklich? In der Geschichte vom barmherzigen Samariter war es wohl notwendig, anzupacken und zu helfen. Das war das eine, was in dieser Situation geboten war. Da ging es um einen notleidenden Menschen, dem geholfen werden konnte. Hier im Haus der Martha liegt die Sache aber anders. Hier geht es um Jesus, der in ein Lebenshaus einkehrt. In das Haus der Martha, die es Jesus schön machen möchte und in dem auch Maria ist, die sich zu Jesus setzt und ihm zuhört. Jesus sagt, Maria hat das Bessere gewählt. Wörtlich übersetzt, sie hat das gute Teil gewählt. Das gute Teil. In der aktuellen Situation vielleicht sogar wirklich das bessere Teil in ihrer Situation. Aber was war an Marthas Wahl eigentlich falsch? War sie überhaupt falsch, die Wahl der Martha? Jesus sagt das so jedenfalls nicht. Vermutlich war an Marthas Verhalten falsch, dass sie eigentlich gar nicht gewählt hat. Dass sie einfach drauf losgearbeitet hat. Was ist denn nötig? Worauf kommt es an? Wie treffe ich die für mich und meine Situation richtige Wahl? Wie gesagt, das Leben läuft nicht immer und überall gleich ab. Es verändert sich laufend und ständig ist es im Fluss. Es ist gar nicht abzustreiten, dass wir Christinnen und Christen einen Auftrag haben. Wir sollen in der Welt, in unserem Lebensumfeld etwas tun. Was wir dabei tun, mag unterschiedlich sein, aber natürlich sind wir in die Welt gesandt. Das ist der Sinn der Mission. Sendung in die Welt, sei es, dass wir Menschen auf Jesus aufmerksam machen, auf den Glauben. Sei es, dass wir mit hilfreichen Taten, die etwas vom anbrechenden Reich Gottes in unserer Zeit spürbar werden lassen, Wirklichkeit werden lassen. Oder einfach dadurch, dass wir unser Leben aus Gottes Hand nehmen und es unter seiner segnenden Hand gut entwickeln und entfalten lassen. Aber können wir wirklich sehen, was nötig ist? Was das jeweils eine ist, um das es geht, wenn wir einfach drauf losarbeiten, wird uns das wohl nicht gelingen. Auch nicht, wenn wir einfach die Zügel schleifen lassen. Auch dann werden wir es nicht erfahren. Martha meinte, dass es nötig wäre, Jesus in ihrem Haus zu bedienen. Und dass sie damit die Lage nicht wirklich richtig eingeschätzt hat, das haben wir gehört. Das kann es eben auch geben. Wir sind so mit unserem Tun beschäftigt, dass wir gar nicht mehr wissen, warum wir eigentlich was machen und ob es überhaupt sinnvoll ist, ob es wirklich notwendig ist. Jesus beobachtet an Martha, dass sie sich an vielerlei verliert. Das kann nicht gut sein. Und auch nicht für uns mit unserem Leben, mit Jesus in unserem Lebenshaus kann es gut sein, wenn wir uns in dem Vielen verlieren. Was tun wir denn eigentlich? Rennen wir von einem Termin zum nächsten? Nehmen wir all das wahr, ohne wirklich wahrzunehmen, was denn eigentlich notwendig ist? Und wie kommen wir denn da heraus, wenn es denn so sein sollte? Wir als Gemeinde, wir als Menschen, die Jesus in ihr Lebenshaus aufgenommen haben, wir Pastorinnen und Pastoren. So wahr es stimmt, dass Christsein nicht immer nur passiv und tatenlos ist, so sehr stimmt es noch viel mehr, dass wir in unserem Tun nicht besinnungslos werden dürfen. Und wenn wir dabei sind, uns im Vielerlei zu verlieren, dann wünsche ich, dass uns Jesus in unserem Lebenshaus beim Namen nennt und womöglich zweimal, damit wir wach werden. Da muss nämlich aufgedeckt werden, dass wir dabei sind, uns zu verrennen. Unser Leben mit unserem Herrn Jesus Christus kann nicht nur aktiv sein, es muss auch vor ihm zur Ruhe kommen. Bildlich gesprochen, es muss für uns Zeiten zu Jesu Füßen geben, Zeiten, wie Jopi sie erlebt hat, bei der Frau in Spetzerfehn war es, glaube ich, oder in Wiesmoor-West oder wo war es, die du besucht hast, wo ihr zur Ruhe gekommen seid und auf Jesus hingewiesen wurdet. Es muss Zeiten geben zu Jesu Füßen, die sind wirklich notwendig, damit wir zur Besinnung kommen und aus der Besinnung heraus dann womöglich auch angemessene Taten tun können. Übrigens, wenn es um das eine geht, das notwendig ist, dann fühle ich mich an den einen erinnert, der in einem der ältesten Glaubensbekenntnisse so benannt ist. Der Herr, unser Gott, ist einer. Er, der eine, wendet die Not. Er ist notwendig. Wenn er spricht, sind es Worte ewigen Lebens und wir sollten sie hören. Und wenn er uns beauftragt, dann sollten wir auch handeln. Und wenn wir gleich das Abendmahl halten, dann ist es gut, dass da Leute waren, die es vorbereitet haben. Und es ist gut, dass es gleich Menschen gibt, die den Tischdienst am Abendmahlstisch versehen. Aber lassen wir es nicht zu, dass das eine im Vielerlei untergeht. Lassen wir vielmehr zu, dass das eine sich aus dem Vielerlei zu Jesu Füßen herausschält, Und dann mag es geschehen, dass wir uns für ein Gut entscheiden, das uns niemand wegnehmen kann, weil es das Wesentliche ist, das wir vom Herrn empfangen haben, die Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Willkommen am Tisch des Herrn. Amen.